Ich grüße Sie im Namen unseres Herrn. Sie haben gehört, ich bin Rechtsanwalt. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Rechtsanwalt an dieser Stelle im Gottesdienst zu Ihnen sprechen darf. Ich tue das in Demut und möchte mit Ihnen zusammen beten, dass Gott es nutzt, die Auslegung seines Wortes, dass es uns weiterhilft. Herr, wir danken dir, dass wir in dieser Gnadenzeit sind, wo du deine Arme ausstreckst nach jedem Menschen. Heiliger Geist, öffne du unsere Herzen, dass dein Wort uns erreicht. Amen. Als die Schwestern mich vor einigen Monaten anfragten, ob ich diesen Dienst übernehmen kann, da wusste ich zwei Dinge nicht, nämlich, dass es eine so treue Gruppe von Fürbittern geben wird, die heute unseren Gottesdienst bereichert. Und das Zweite ist, dass unser Herr zulässt, dass mich mein altes Ischias-Nervenleiden erwischt. Ich warte auf einen OP-Termin und deswegen sitze ich. Nur zum Verständnis. Als die Schwestern mich baten, habe ich gebetet und hatte tatsächlich einen Impuls, über eine bestimmte Bibelstelle zu sprechen. Und das habe ich natürlich dann nochmal geprüft, als ich dann vor kurzem gehört habe, dass sie Beter kommen. Und mein Vertrauen in den Herrn ist, dass trotzdem etwas Wertvolles für sie da drin ist. Die Bibelstelle, der Text sozusagen zur Predigt, wie man so schön sagt, der befindet sich im ersten Buch Mose im 11. Kapitel, Vers 10 bis 19, Vers 38. Bei dem schieren Umfang dieser Textstelle verstehen Sie, warum ich darauf verzichte, ihn vorzulesen. Weil bei aller Großzügigkeit, dass hier länger gepredigt werden darf als sonst üblich in Gottesdiensten, wäre die Zeit vorbei. Außerdem gehe ich davon aus, dass die allermeisten von Ihnen diese Textstellen kennen. Falls nicht oder schon lange nicht gelesen, hoffe ich, dass mein Impuls heute auch den Effekt hat, dass Sie sagen, oh, das muss ich noch mal nachlesen. Da muss ich noch mal einsteigen. Es ist eine sehr bekannte Geschichte. Wir kennen die Geschichte immer unter dem Thema Abraham. Die Kapitel 1 bis 11, Vers 10 sind die alte Welt, die Schöpfung bis hin zum Turmbau zum Babel. Und mit dem Vers 11, also mitten im Kapitel, wo man sich fragen kann, wieso die Kapiteleinteilung just an der Stelle, wo was völlig Neues eigentlich anfängt, nämlich heilsgeschichtlich, fängt da die Geschichte mit Gottes Volk an. Aber es ist so, wie es ist. Kapitel 11, Vers 11, geht es los und es fängt an mit einem langen Aufzählen, wer von wem abstammt. Kundige Bibelleser wissen, solche Stellen gibt es immer wieder in der Schrift. Und rätselt man immer, hat das mir jetzt was zu sagen oder nicht. Ich möchte gerne ein Highlight daraus nehmen und das Heben. Aber vorweg noch eine Bemerkung. In diesem Wort, was ich Ihnen bringe, geht es nicht im Schwerpunkt um Abraham, sondern um Lot. Und Lot ist jemand, über den ich sehr selten irgendwas höre. Aber bemerkenswert ist, dass die Bewertung von dieser Person ganz spannend ist. Petrus schreibt im zweiten Kapitel, im zweiten Brief, im zweiten Kapitel Vers 7 und weist darauf hin, dass im Umgang mit den Irrlehrern er feststellt, dass die Engel, die gesündigt haben, dass die weggenommen wurden, dass die alten Städte wie Sodom und Gomorra nicht verschont wurden, dass die alte Welt nicht verschont wurde, wo sie vom Weg abgekommen ist. Also er beschreibt alle die, die vom Weg abgekommen sind und dass Gott sie verworfen hat. Und dann taucht der interessante Bemerkung auf, bis auf den gerechten Lot. Und das könnte einen schon mal aufmerksam machen, dass man merkt, aha, die Bewertung von diesem Lot, ich weiß nicht, wie Sie es in Ihrer Bibelkenntnis, wie Sie ihn eingeschätzt haben, aber das ist, ich fand das überraschend, als ich das zum ersten Mal wahrnahm. Ja, zweites Kapitel, zweiter Brief, Petrus, Vers 7, aber der gerechte Lot. Und es geht um Leben und Tod, es geht um Rettung. Und auch Jesus ordnet in Lukas 17, Vers 20 fortfolgende, die Weltgeschichte einmal kurzerhand in drei Phasen ein. Nämlich die Tage Noahs und die Tage des Menschensohns. Klarer Fall. Und die Tage dazwischen bezeichnet er als die Tage Lots. Ich hebe das nur deswegen hervor, um zu sagen, offensichtlich ist meine Geringschätzung von Lot, also ihn nicht zu beachten, schlicht und ergreifend, vielleicht nicht ganz angemessen. Vielleicht ist es wirklich richtig, Lot uns näher anzuschauen. Und Jesus sagt sogar ausdrücklich, dass wir Lots Frau gedenken sollen. Also es gibt Hinweise genug, die darauf hinweisen, sich die Geschichte einmal unter diesem Gesichtspunkt anzuschauen. Zurück, wer ist dieser Lot? Wir lernen, dass Terach drei Söhne hatte, Abraham, Nahor und Haran. Und der Haran, also ein Bruder von Abraham, zeugte den Lot. Der Haran ist gestorben, Lot ist der Neffe von Abraham und Terach, sozusagen der Opa, nimmt seinen Enkel mit in den Haushalt auf. Der lebt mit denen. Das ist das Erste, was man wahrnehmen muss. Und in dieser Geschichte, was man wahrnehmen muss, ist darum wichtig, Vers 11 bis zum Ende von Kapitel 11. Wenn man mal genau hinschaut, von den Lebenszeiten darf man erwarten, dass Leute wie Sem, also ein unmittelbarer Sohn von Noah, möglicherweise noch gelebt hat, auf alle Fälle gelebt hat, als Terach geboren wurde. Das heißt, ich weiß nicht, wie es in Ihrer Vorstellung ist, aber wenn man diese Geschichten kennt aus dem Kindergottesdienst, dann sind das Welten, nicht die alte Welt und das neue. Und die Bibel macht hier durch diesen Übergang in Kapitel 11 ein Auf und sagt, Moment mal, da gehört was zusammen. Das heißt, zur selben Zeit, wo ein Turmbau zu Babel gebaut wird, wo Menschen völlig vom Glauben abfallen, gibt es sehr wohl noch Leute, die Gottes Wirken unmittelbar erlebt haben. die unmittelbar von ihren Eltern gehört haben, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass der Schöpfer Gott tätig ist. Und genau wie in unserer Zeit heute ist beide Reaktionen möglich auf dieses Wissen hin. Es ist also nicht so, dass sozusagen, so war das meiner Vorstellung jedenfalls, dass Abraham sozusagen völlig im luftleeren Raum plötzlich eine Stimme gehört hat und sich fragen musste, wer ist das? Wir dürfen davon ausgehen, dass sein Vater Terach ein Mann war, der Gott kannte, zumindest um ihn wusste. Umso mehr, wenn es ausdrücklich heißt, dass mein nächster Punkt. Jetzt sind wir in Kapitel 11 am Ende. Terach brach aus Ur in Chaldea auf, um in das Land Kanaan zu ziehen. Ah, ich dachte immer, Abraham brach auf in Ur und wollte nach Kanaan ziehen. Nein, Terach war das. Und es gibt gute Gründe zu glauben, dass Gott da im Spiel war. Dass schon längst der Vater einen Impuls von Gott hatte, aufzubrechen und ins Land Kanaan zu ziehen. Also Terach macht sich auf und er nimmt, so heißt es ausdrücklich, Abram und den Neffen Lot, der ja keinen Vater hatte, und die Frau von Abram, Sarai, mit. Warum ist das wichtig? Für die Geschichte von Lot ist wichtig für mich, dass wir verstehen, dass Lot nicht irgendjemand ist, sondern dass er eingebettet ist in diese, wir würden heute sagen, fromme Familie. Unterwegs bleibt diese kleine Reisegruppe, wobei die gar nicht so klein war, weil die nämlich gezogen sind mit allem Vieh, mit der Herde, mit den Mitarbeitern, mit den Angestellten, würden wir sagen, und macht Rast. Und dort, wo sie unterwegs sind, stirbt Terach. Und damit wird Abraham der Leiter dieser Gruppe. Und im nächsten Schritt, Vers 12, Vers 1, jetzt sind wir am Anfang von dem 12. Kapitel, da wendet sich der Herr ausdrücklich, wird uns berichtet, an Abraham, und wir kennen die Geschichte, er ruft ihn, sich aufzumachen, das Land zu verlassen, seine Familie zu verlassen, das Vaterhaus Terach zu verlassen und in das fremde Land Kanaan zu ziehen. Wir kennen das mit dem Segen, dass er gesegnet werden soll. Also da ist eine Verheißung. Aber wie gesagt, wenn man es in dem gesamten Kontext sieht, greift Abraham eigentlich nur wieder das auf, was schon längst gesetzt war. Aber er empfängt es neu für sich jetzt. Nicht mehr nur als der Sohn von Terach, der mit ihm unterwegs war. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm gesprochen hat. Das ist, was Abraham kennzeichnet. Ne? Er hört von Gott und er tut's. Das ist durchgängig bei ihm zu beobachten. Und er nimmt seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, mit. Und all ihr Habe und die Herde und alle Menschen. Und sie machen sich auf und sie erleben wundersame Geschichten. Man möge nur an die Geschichte denken, wo sie in Ägypten sind und Sarah als seine Schwester ausgegeben wird. Also für alle, die lange nicht mehr gelesen haben, ich mache ihn schmackhaft spannender als die meisten Serien, die man wahrscheinlich sowieso ersatzlos streichen könnte. Spannend. Vierter Punkt, den ich heben möchte. Abraham und Lot sind unterwegs, sind wirtschaftlich absolut erfolgreich, die Herden wachsen, Hab und Gut steigt, sie sind unterwegs, ziehen umher, wie das mit Herden nötig ist, damit immer grünes Land da ist, und es kommt zu einem Streit zwischen den Hirten von Lot und den Hirten von Abraham, was dazu führt, dass die beiden sich trennen. Abraham möchte gerne, dass das einvernehmlich geschieht, dass man nicht im Streit auseinandergeht. Er betont nochmal, wir sind doch wie Brüder und wir wollen hier vernünftig auseinandergehen. Das ist Musik in meinen Ohren als Christ und Jurist, weil das ist der richtige Ansatz, dass wir Streit so lösen. Einvernehmlich hinschauen, hingucken. Gibt es viel zu lernen? Und kann ich jetzt nicht vertiefen, aber auch das lohnt sich zu lesen. Abraham lässt Lot die Wahl und sagt, guck mal, du siehst das große ganze Land, du weißt, was es gibt, wo es besser ist, wo mehr Wasser ist, wo mehr Grün ist und tralala. Such dir aus, wo du mit deiner Herde hingehen willst und ich werde den Rest nehmen. Und Lot schaut sich um und tatsächlich sieht er die Niederungen, also die Jordanebene, die damals schon absolut fruchtbar war und wird ausdrücklich betont. Und es wird noch etwas ausdrücklich betont, weil das eben so eine fruchtbare Ebene war, ist das die Ebene, wo es schon zu der Zeit relativ große Städte gab. Nämlich unter anderem Sodom und Gomorra, aber auch noch andere Städte. Und das Interessante ist, er sieht das alles und er entscheidet sich, ich gehe dahin, ich nehme diesen Teil. Und so geschieht's. Sie teilen sich da, sie trennen sich. Interessant ist, dass die Bibel an der Stelle einschiebt, die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Eine Bewertung. Trotzdem macht sich Lot auf in diese Richtung. Der fünfte Punkt, den ich heben möchte, Lots erste Rettung. Daraus hört man schon, dass es auch noch eine zweite gibt. Sorry, Sie müssen etwas Sitzfleisch mitbringen heute. Langer Text. Was war die erste Rettung? Der markante Punkt am Anfang war, dass wir zu Beginn dieses Abschnitts Lot nicht mehr bei seinen Herden im Weideland wiederfinden, sondern plötzlich ist er in den Städten. Der lebt in den Städten. Was macht ein Hirte in den Städten, fragt man sich. Jedenfalls erleidet er das Schicksal dieser Städte, denn die Könige der Städte, also man könnte auch sagen die Bürgermeister, aber das waren gleichzeitig eben auch Herrführer immer, die Könige der fünf Städte im Jordanland schließen sich zusammen und wollen auf Eroberung gehen. Und die läuft schief und die Könige aus dem Jordanland werden vernichtend geschlagen, müssen fliehen. Und die Eroberer, also die sie eigentlich erobern wollten, die bereichern sich an Hab und Gut und nehmen Frauen und Kinder und Männer. Unter anderem Lot gefangen. Das wird Abraham berichtet, der oben in den Bergen ist. Und Abraham macht sich auf, um seinen Neffen zu retten. Das ist die erste Rettung von Lot. Spannend ist, Abraham ist erfolgreich, tatsächlich. Er überrascht sie. Mit Gottes Hilfe gewinnt er die Schlacht, kann die Könige befreien, kann seinen Neffen befreien, kann Hab und Gut retten. Spannend ist jetzt, was danach kommt. Nämlich, das wäre mein sechster Punkt, ihm zieht aus der Jordan-Gegend noch ein König entgegen, der sich nicht an diesem Krieg beteiligt hat. Nämlich der König von Salem. Wenn jetzt bei Ihnen klingelt, Salem, Jerusalem, dann ist das sehr naheliegend. Dieser König von Salem hat den markanten und uns bekannten Namen Melchisedech, der in Gottes Wort eine große Rolle spielt. Dieser König zieht Abraham entgegen als dem Siegreichen. Und wir kennen die Geschichte, da wird oft drüber gepredigt und zu Recht wertvoll, wichtig, dringend zum Nachlesen empfohlen. Ich überspringe sie jetzt, weil interessant ist, der König von Sodom, wo ja Lot gelebt hat mit seinem Habe, kriegt das mit, wie ehrfurchtsvoll Melchisedech Abraham begegnet und noch viel mehr, wie Abraham sich vor Melchisedech beugt und ihm den Zehnten, da taucht er ja zum ersten Mal auf, den Zehnten gibt. Und der König von Sodom will sich bei Abraham bedanken und bietet ihm an, ihn reich zu beschenken aus dem, was Abraham ja, der hat ihm ja das Leben gerettet und sozusagen alles, eigentlich alles gewonnen, bietet ihm aber reichlich an, er dürfe sich nehmen, was er wolle. Und Abrahams Reaktion, die ist da an der Stelle wichtig, nämlich, dass er das weit von sich weist. Er hätte das Recht dazu, ganz klar, aber er weist das von sich und sagt, ich will von dir nichts. Und ich werde von dir nichts nehmen. Und es soll nicht heißen, der König von Sodom habe Abraham reich gemacht. Eine bemerkenswerte Reaktion. Wie oft werde ich als Anwalt gefragt, steht mir das zu? Ist das richtig? Habe ich ein Recht darauf? Ja, möglicherweise hast du ein Recht darauf. Das heißt aber noch lange nicht, dass es gut ist, hinzuschauen. Also wir merken, Abraham zumindest hat eine sehr klare Einschätzung über diese Städte. Hat eine sehr klare Einschätzung und teilt offensichtlich die Meinung Gottes. Ob er das, ich hatte vorhin ja den Einschub vorgelesen, wo die Bibel ganz klar bewertet, was mit den Menschen in Sodom und Gomorra ist. Ob Gott das ihm gesagt hat, ob er das im Gebet gehört hat, wir wissen es nicht. Aber er teilt uneingeschränkt, das merken wir an solchen Stellen, diese Einschätzung. Von dir nicht. Kein Cent. Mir war das sehr nachdrücklich, weil ich Situationen gehabt habe, wo ich wusste, ich will eine bestimmte Bezahlung nicht haben. Ich will von dir nicht bezahlt werden. Wenn ich hier was tue, dann tue ich das, weil es richtig ist, aber nicht, weil du mich bezahlst. Das ist manchmal wirklich notwendig, da klare Pflöcke einzurammen. Und ich glaube, das gilt für jeden. Aber ich betone dieses deswegen so ausführlich, weil Lot, es hindert ihn null daran, wieder zurückzukehren nach Sodom. Wir finden ihn später wieder genau da. Der siebte Punkt. Gott besucht Abraham. Ein wunderbares Bild. Unbedingt lesen. Allein die Vorstellung, Gott kommt zu Besuch. Ich finde das grandios. Und man muss es wirklich bewusst wahrnehmen. Wenn man diese alten Geschichten liest, dann fällt das auf, dass Gott mehrfach sagt, ich will herabsteigen und mir das selber angucken. Ich weiß nicht, was Sie für ein Bild vom allmächtigen Gott und Schöpfer haben. Meine Vorstellung ist, der sieht sowieso alles. der muss nicht erst herabsteigen. Der muss nicht erst vor Ort aufschlagen. Umso auffälliger ist es, dass das ausdrücklich betont wird. Turmbau zu Babel ist ein klassisches Beispiel. Ja, Gott sagt, ich werde herabsteigen und mir das angucken. Wir würden als Juristen sagen, Ortsbesichtigung. Der Richter verlässt seinen grünen Schreibtisch und den Gerichtssaal und begibt sich vor Ort. In Augenscheinnahme. Das will ich wirklich selber sehen. Und nicht nur lesen drüber, nicht nur drüber hören, sonst was. Ich will es mir angucken. Hat eine ganz wichtige Funktion, nämlich, dass die, die davon betroffen sind, dass die beteiligt sind, wahrnehmen, dass der Richter es gesehen hat. Das macht die Akzeptanz eines Urteils viel einfacher. Wenn ich weiß, der Richter hat nicht irgendwo im Kämmerlein gesessen und aus welchen Gründen auch immer wie entschieden, sondern der war da. Wir haben gemeinsam den Wasserschaden angeguckt. Wir haben gemeinsam vor Ort den Verkehrsunfall angeguckt. Verstehen Sie? Dieses. Und mein Vermutung ist, das, was Gott hier tut, ist genau das. Er vermittelt, guck mal, mir ist das so wichtig, mir ist das nicht egal, ich schlage nicht einfach drauf ein. Ich gucke mir das an. Er besucht Abraham. Und dann sind wir bei der achten Punkt, den ich heben möchte. Und den habe ich überschrieben mit Abraham wird Gottes Mitarbeiter. Oder Lots zweite Rettung. Dieser Teil startet, wir sind jetzt in Vers 18, und dieser Teil startet mit einem fantastischen Beschreibung, nämlich einem Selbstgespräch Gottes. Ich weiß nicht, wie viele Selbstgespräche Sie belauschen durften, die Gott gehabt hat. Ich noch keines. Aber hier haben wir eins. Es heißt ausdrücklich, und Gott sprach zu sich selbst. Und dann ist aufgeschrieben, was Gott bewegt. Warum er da ist, warum er das macht, was er macht. Wunderbar. Er lässt uns teilhaben an seinen Gedanken. Also, Sie merken, ich hoffe, ich mache Ihnen den Mund wässrig, zu sagen, Moment mal, das muss ich nochmal nachschlagen, nicht? Dieser Jurist, was der da erzählte, ne? Sie sind ein Kind Gottes, Sie sind bibelkundig, schlagen Sie nach, lesen Sie nach. Ganz spannend. Am Ende endet dieses Selbstgespräch mit dem Satz, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Und Gott entscheidet sich, das zu offenbaren. Und so nimmt er Abraham mit hinein in sein Vorhaben. Guck mal, so stellt sich mir die Situation dar. Das ist mein Urteil. Das will ich vollstrecken. Ich möchte, dass du das verstehst. Gott nimmt uns mit hinein. Und wenn wir an eines aus all diesen Urgeschichten mitnehmen, bitte, ist immer die Botschaft. Und die Botschaft ist, Gott möchte uns mit hineinnehmen in seine Gedanken, in seine Sichtweise. Er möchte, dass wir verstehen. Und dann ist der spannende Punkt, wie gehen wir damit um? In der Geschichte tut Gott so, als wenn er, nachdem er ihm das mitgeteilt hat, dem Abraham, also die Städte Sodom und Gomorra werden vernichtet, dass er sich aufmacht und sagt, ich muss jetzt los. und er wendet sich und geht. Man könnte jetzt ja auch denken, dass Abraham sagt, Mai, das deckt sich ja völlig in der Beurteilung meiner Einschätzung und ich verstehe Gott völlig, dass er dem ein Ende setzen will. Und wir wissen, dass Abraham das nicht tut. Das ist wiederum etwas, was Abraham auszeichnet, dass er vor Gott, dem Herrn, stehen bleibt. Er stellt sich ihm in den Weg. Und dann fängt er etwas an, was mein Juristenherz als Anwalt höher schlagen lässt. Er fängt an zu verhandeln. Diese Verhandlung kennen wir, brauche ich nicht wiederholen, ja. Und er argumentiert völlig juristisch, ja. Guck mal, du bist ein gerechter Gott, du bist der Weltenrichter. Wie könnte es sein, dass du wäre es gerecht, wenn du dann aber die Gerechten mitvernichtest und so weiter und so fort. Und wir kennen die Geschichte, er handelt mit Gott und sagt, naja, wenn da 150 Gerechte sind, dann musst du die doch retten. Und Gott sagt, okay, mach ich. Und dann geht's runter, ne, bis auf 10. Gott, wenn 10 Gerechte in der Stadt sind, dann musst du die retten. Und Gott sagt, ja, ist gut, mach ich. Wieder einen kleinen Schmankele zum selber nachlesen. Spannend ist doch, wer hat denn hier eigentlich jetzt die Verhandlung abgebrochen? Abraham oder Gott? Jedenfalls wichtig haben wir gelernt, Abraham reagiert auf dieses Wissen, was Gott ihm mitteilt. Zehn Schwenk. 9. Punkt. Überschrieben von mir als Lot. Wird Mitarbeiter Gottes? Fragezeichen. Und seine Rettung. Seine zweite Rettung. Fängt auch genauso an wie bei Abraham. Gott kommt zu ihm zu Besuch. In Form von 2 Engeln. Ist genau dasselbe. Gott schlich bei Lot auf. Er lässt Lot teilhaben an dem, wie er die Dinge sieht. Also genau wie bei Abraham, die Beurteilung und was er vorhat. Spannend ist, wie geht Lot damit um? Wie reagiert Lot darauf? Lohnenswert nachzulesen, zu schauen. Es kommt zu einer dramatischen Szene, wo sich die Stadt, der Mob sozusagen der Stadt zusammenrottet, um die beiden Besucher an sich zu reißen und sexuell zu missbrauchen. Und Lot will die beiden retten. Und interessant, deswegen lese ich denen die Bemerkung ausdrücklich vor, die Reaktion des Mobs ist, da kommt einer daher, ein Fremder, und will sich uns als Richter aufspielen. Ich finde das deswegen bemerkenswert, weil Lot, nach allem, was wir bisher gelesen und verstanden haben, ein reicher Mann war, der in diese Ebene gekommen ist, der sich in diese Stadt eingebracht hat. Wie auch immer. Es heißt ausdrücklich, dass er im Tore der Stadt sitzt. Das ist immer die hebräische Formulierung für, der war im Stadtrat. Ein angesehener Bürger. Umso mehr, wenn man bedenkt, und hier kommen jetzt die Fäden zusammen, wie in einer guten Serie, nämlich, ohne Lot hätte es die Rettung nicht gegeben. Ohne Lot wäre der König von Sodom und die Leute längst tot und weg. Man hätte doch erwarten können, dass jemand wie Lot in dieser Stadt ein Ansehen genießt. Und es ist interessant, diese Reaktion, deswegen habe ich die vorgelesen. Und ich finde das deswegen hilfreich, dass wir verstehen, wenn wir in unseren Städten, und ich hoffe in Ihrem Hinterkopf, ziehen Sie sowieso schon die Parallele zu unserer Zeit. Wenn wir in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft anders denken, anders gewichten, die Wertungen anders machen, wenn wir die Dinge versuchen zu sehen, wie Gott sie sieht, dann können wir uns noch so sehr anstrengen. Und es wird Momente geben, wo wir scheinbar ganz teil anerkannt, respektiert sind. Da ist nichts dran falsch an sich. Nur wir müssen immer wissen, wir werden ein Fremdkörper sein und die anderen wissen das. Und das, finde ich, wird hier so deutlich. Ja, verstehen Sie, das ist ungewöhnlich. Die kommen am Ende nach vielen Jahren, nach all diesen Ereignissen und sagen, wie du? Reingeschmackter? Fremder? Du willst uns vorschreiben, wie wir zu leben haben? Moment mal. Nicht mit uns. Dann kommt eine Szene, die ich als Filmliebhaber, ich hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu überspringen. Kommt eine Szene wie aus einem Star Wars Film. Die beiden Engel retten in Wirklichkeit Lot, wollte sie retten, aber in Wirklichkeit retten die beiden Engel Lot und ziehen ihn ins Haus. Ne? Und draußen tobt der Mob und will das Haus stürmen. Und dann kommt diese Szene, wo es heißt, und da streckten die Männer ihren Arm aus. Und die Menge wich zurück. Also sollte jemand jemals einen Star Wars Film gesehen haben, das sind die Jedis. Das ist, wo George Lucas seine Idee her hat. Und weil die Jedis agieren so. Und dann werden sie mit Blindheit geschlagen. Ich denke, ja. Entschuldigen Sie diesen kleinen Einschub. Wir machen ernsthaft weiter. Vers 12. In dieser Situation hat auch Lot begriffen, okay, jetzt wird's absolut ernst. Und die beiden Engel, also sprich Gott durch diese Engel, sagen zu Lot, hast du jemanden hier, der zu dir gehört? Und da kommt offensichtlich nichts, denn dann fangen sie an aufzuzählen. Hast du vielleicht Schwiegersöhne für deine Töchter? Was ist mit deinen Söhnen? Irgendjemand noch, der in der Stadt zu dir gehört? Vers 12. Irgendjemand noch. Und das Erschreckende ist, es gibt nur zwei Verlobte seiner beiden Töchter. Er hat keine Söhne, er hat nur zwei Töchter und die haben jeweils einen Verlobten. Und die Engel drängen ihn, hol die. Du kannst die retten. Wie gesagt, es geht um Leben und Tod. Es geht um Rettung. Und er geht hin und sucht die beiden Schwiegersöhne ins B auf. Und sagt, macht euch auf, geht aus diesem Ort fort, denn Gott wird die Stadt vernichten. Was ist die Reaktion dieser beiden Männer? Und die finde ich noch mal ernüchternder und erschreckender. Es war aber in den Augen seiner Schwiegersöhne, war er wie einer, der einen Scherz treibt. Die nehmen den überhaupt nicht ernst. Und das stellt die Frage, wie weit werden wir ernst genommen? Zumindest ernst genommen. Wir alle wissen, Gott hat keine Engel. Jeder muss sich selber entscheiden, ob er die Einladung des Evangeliums annimmt. Aber dass meine Familie, meine Nächsten nicht zumindest mich ernst nehmen, finde ich eine Anfrage. Hier ist ein Mann, der, ich nehme jetzt das schon mal vom Ergebnis vorweg, der sich entschieden hat, in diesen Städten zu leben. Warum auch immer. Viel spricht dafür, dass das eine falsche Entscheidung war. Aber nun lebt er da. Ich habe überschrieben, ist Lot ein Mitarbeiter Gottes? Er wäre einer gewesen, wenn zumindest 10 Leute in dieser Stadt auf dem Weg Gottes unterwegs gewesen wären. Wenn Lot in der Zeit, wo er in dieser Stadt lebt, wo er in dieser Stadt unterwegs ist, mit der Geschichte, deswegen ist das so wichtig, die einmal nochmal sich zu rekapitulieren, er Menschen erreicht hätte, zumindest in der Weise, dass sie ihn ernst nehmen. Da ist seine Frau, da sind seine 2 Töchter, 2 Schwiegersöhne. Mei, das wären schon mal halbe Miete. Die Engel fragen ausdrücklich, und noch jemand. Hast du noch 5 Freunde? Dann wären 10 Gerechte da gewesen. Sodom und Gomorra wäre gerettet worden. Verstehen wir die Implikation? Gott, Abraham hat als Mitarbeiter Gottes seinen Platz eingenommen. Lot? Offensichtlich nicht. Versteht ihr, deswegen habe ich die Mühe mir gemacht, mit euch zusammen nochmal die Geschichte durchzugehen. Nicht um eine Geschichtsstunde zu machen, sondern diese Geschichte erzählt ja ein reales Leben. Und ich muss mich fragen, was ist mit meiner Nachbarschaft? Wer in meiner Familie nimmt mich zumindest ernst? Er wird gerettet. Das ist der, ja, wir wissen das. Seine Frau wird zu Salzsäure und Säule und so weiter. Das sind wieder spannende Geschichten. Lesen, lehrreich, hilfreich. Lesen. Die Städte werden vernichtet. 10. Punkt und letzter Punkt von der Bibelarbeit ist Lots Ende. Lot rettet sich tatsächlich nackt mit seinem nackten Leben, hat alles verloren, rettet sich mit seinen beiden Töchtern ins Gebirge. Und auch da gibt es nochmal einen Exkurs, aber das sparen wir uns, um zum Ende zu kommen. Und das Ende ist, ich finde es erschreckend. Die beiden Töchter schlafen mit ihrem Vater im Zustand der Trunkenheit. Sie machen das bewusst. Die Bibel sagt ausdrücklich, er hat es nicht mitgekriegt. spannend ist, dass aus diesen beiden Schwangerschaften jeweils ein Sohn entsteht und der eine heißt Moab und der andere heißt Ammon. Und die Bibelkundigen unter uns, denen klingelt es sofort, da gibt es doch ein Volk Moabiter und da gibt es ein Volk Ammoniter. Und genau die sind das. Und die lassen dem Volk Gottes keine Ruhe. Und manche sagen bis heute. Aber zumindest im biblischen Befund ist es so. Also die Folgen dieses dramatischen Endes. Und trotzdem gehört Lot zu den Gestalten, wo Gott sagt, der ist gerecht. Als Mose Kanaan, nachdem sie das Volk Gottes aus Israel, aus Ägypten rausführen, nach Kanaan, verbietet Gott ausdrücklich dem Mose, das Land von Moab und Ammon einzunehmen, weil er sagt, das ist der Anteil, dem der Lot zusteht. Also wird nochmal diese Bewertung, die wir in der Schrift finden über Lot, diese auffällige, diese ja überraschende, positive Bewertung von Lot, nochmal bestätigt. Gott sagt, der hat ein Recht auf einen Anteil und das Anteil ist da und Mose, da gehst du nicht dran. Ich lasse das mal dahin stehen, will das nicht vertiefen, sondern ich möchte gerne, weil ich zum Ende kommen muss, auch der großzügigen Predigtzeit, die mir zugestanden wurde, ich möchte zwei Dinge heben. Nämlich erstens, wenn uns beschäftigt, dass unsere Städte gerettet werden, dass unser Land gerettet wird, dann hat diese Geschichte etwas sehr Hilfreiches. Nämlich, dass es in dieser Geschichte ganz deutlich ist, dass es zwei völlig verschiedener Dienste bedarf, um das zu bewerkstelligen. Nämlich einmal das Eintreten Abrahams vor Gott in der Verhandlung, wo er mit ihm handelt darüber, was und wie und wann und wo. Und der völlig andere Dienst ist der Dienst vor Ort. Hätte Lot vor Ort im Rahmen seiner Möglichkeiten gewirkt, dann hätte dieses ja eine absolute Erfolgsgeschichte werden können. 10 Gerechte. Ein kleiner Hauskreis. Wollen nicht gleich von der Gemeinde sprechen. Verstehen Sie? Zwei sehr unterschiedliche Dienste. Und ich finde das wertvoll zu sehen, weil wir manchmal das nicht wahrnehmen. So arbeitet unser Gott. Gott bezieht bewusst manchmal verschiedene Dienste und benutzt und braucht beide. Keine kann sich ans Revers heften, hey, weil wir gebetet haben, deswegen. Oder die anderen sagen, hey, wenn wir nicht vor Ort missioniert hätten, wäre ja gar nichts passiert. Es braucht beides. Und deswegen bin ich so dankbar für Ihren Gebetsdienst. Genauso wie für den jahrzehntelangen Dienst, den die Marienschwestern für unser Land die ganze Zeit schon haben. Wir brauchen die unterschiedlichen Dienste. Ich finde, das wird an dieser Geschichte deutlich. Wichtig ist, dass jeder da, wo Gott ihn anspricht und herausfordert und einen Auftrag gibt, es ergreift und dementsprechend handelt. Das zweite ist, mit Jesus kennen wir den einen Gerechten, der diese Welt gerettet hat. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat Jesus sein Leben hingegeben, um diese Welt zu retten. Das verschiebt sozusagen, ne? Es gibt den einen entscheidenden Gerechten. Die Frage ist, was bedeutet das für uns? Kommt es dann auf uns nicht mehr an? Leider doch. Oder Gott sei Dank doch. Denn es ist ganz deutlich vom Neuen Testament an, dass Gott weiterhin in diesem Erlösungswerk seines Sohnes uns, die Erlösten, einlädt als Mitarbeiter. Das ist die Einladung. Und die spannende Frage ist, werden wir ein Mitarbeiter wie Lot oder werden wir ein Mitarbeiter wie Abraham? Ergreifen wir das, wozu Gott uns einlädt? Nehmen wir wahr, wo er zu uns redet? Reagieren wir darauf? Und deswegen nochmals bin ich so dankbar für Ihre beiden Dienste. Das entbindet den Rest von uns und letztlich auch Sie nicht davon, dass wir da, wo uns Gott hinstellt, wir so leben, dass wir ein Zeugnis leben, das ernst genommen wird. Ich freue mich, dass wir, glaube ich, nach einem Lied in die Fürbitte kommen und Sie, erfahrene Fürbitter, uns da mit hineinnehmen. Lassen Sie uns vor unseren Herrn treten. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie das tun mit der Haltung: Herr, hier bin ich. Sprich du. Ich will reagieren. Ich möchte, dass es geschieht. Amen.